Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit Stefan Einöder, einem deutschen Redakteur und Nachrichtensprecher. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Durch die Welt in 4 Minuten. Sie hören ein Interview mit Stefan Einöder, Redakteur und Nachrichtensprecher im Radio Bayern 3.
Ihre journalistischen Stationen hatten die Tendenz zum Thema Nachrichten. Warum gerade dieser Bereich?
Um ehrlich zu sein, bei meinen ersten Versuchen in Sachen Journalismus hat das Thema Nachrichten noch keine so zentrale Rolle gespielt. Ich habe nämlich als rasender Reporter für einen Zeitungsverlag in Berlin gearbeitet. Klar, das hat auch eher was mit Aktuellem zu tun, aber es drehte sich damals mehr um den Bereich Unterhaltung. Bei einem Termin habe ich dann eine Radiofrau kennengelernt. Sie meinte, ich hätte eine gute Radiostimme und sollte mich mal bei ihrem Sender im Nachrichtenteam vorstellen. Das tat ich und dann begann meine Nachrichtenlaufbahn.
Wie sieht aktuell Ihr Arbeitstag bei Bayern 3 aus?
Ich komme um 3.40 Uhr ins Funkhaus, dann stürze ich mich auf all das, was unsere Reporter geschickt und was die Nachrichtenagenturen seit dem Abend geschrieben haben. Das Wichtigste kommt dann auch gleich in meine erste Sendung, die um 5 Uhr läuft. Danach geht es im 30-Minuten-Takt weiter, Nachrichten präsentieren, die Sendungen neu zusammenstellen, Themen auswechseln oder neu bearbeiten und immer die neuesten Nachrichten im Blick haben. Um 10 Uhr ist meine letzte Sendung.
Gab es auch schon mal die eine oder andere Information, bei der Sie nicht sicher waren, ob sie richtig ist und gebracht werden sollte?
Bei uns im Bayerischen Rundfunk gibt es eine Reihe von Sicherungsmechanismen. Jede Meldung wird von mir und noch von einem zweiten Redakteur gelesen. Kommt dem etwas nicht richtig vor, wird noch der Chef vom Dienst gefragt oder beim Reporter oder den Behörden selbst angerufen, ob das denn wirklich alles so sein kann. Und wichtig, nicht jede Eilmeldung wird bei uns sofort gesendet. Lieber nochmal ein paar Minuten auf eine zweite Quelle warten und auf der sicheren Seite sein.
Ihre Moderatorenkollegen versuchen manchmal, Sie vor Beginn der Nachrichten ein wenig aus dem Konzept oder zum Lachen zu bringen.
Da haben Sie recht. Sie versuchen es hin und wieder und haben es aber noch nicht geschafft. Wir stehen zu fünft im Studio. Da passiert während der Nachrichten um mich herum so viel, was ich auch noch aus dem Augenwinkel wahrnehme. Ohne Konzentration und einem mentalen Umschaltknopf auf Ernsthaftigkeit wäre das sehr schwierig.
Verfolgen Sie im Urlaub weiterhin alle Nachrichten? Oder gehört es dann zum Abschalten, eine Weile nicht zu wissen, was in der Welt vor sich geht?
Urlaub ist nachrichtenfreie Zone. Klar, wenn ich im Ausland bin, schaue ich schon BBC, CNN oder Deutsche Welle TV und lese vielleicht hin und wieder eine deutsche Tageszeitung. Aber ich leiste mir den Luxus, auch mal eine Woche oder zwei oder drei nicht darüber nachzudenken, wie ich ein Thema aufbereitet hätte. Ich finde es wichtig, im Urlaub abzuschalten. Mich dann telefonisch oder via E-Mail zu erreichen, ist wirklich schwierig. Ich bin tatsächlich weg, örtlich und geistig.
Was haben Sie aus Ihrer Tätigkeit in der Nachrichtenredaktion für Ihr eigenes Leben gelernt?
Vor allem Ruhe. Dahingehend hat mich die Arbeit sicherlich geprägt. Klingt etwas widersprüchlich, aber man muss sich das so vorstellen. Im Newscenter kann es hektisch und laut zugehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du dich davon anstecken und machst dich verrückt, oder du atmest einmal durch und triffst dann eine Entscheidung. Und letzteres ist meistens auch privat die bessere Option.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Durch die Welt in 4 Minuten. Sie hören ein Interview mit Stefan Einöder, Redakteur und Nachrichtensprecher im Radio Bayern 3.
Ihre journalistischen Stationen hatten die Tendenz zum Thema Nachrichten. Warum gerade dieser Bereich?
Um ehrlich zu sein, bei meinen ersten Versuchen in Sachen Journalismus hat das Thema Nachrichten noch keine so zentrale Rolle gespielt. Ich habe nämlich als rasender Reporter für einen Zeitungsverlag in Berlin gearbeitet. Klar, das hat auch eher was mit Aktuellem zu tun, aber es drehte sich damals mehr um den Bereich Unterhaltung. Bei einem Termin habe ich dann eine Radiofrau kennengelernt. Sie meinte, ich hätte eine gute Radiostimme und sollte mich mal bei ihrem Sender im Nachrichtenteam vorstellen. Das tat ich und dann begann meine Nachrichtenlaufbahn.
Wie sieht aktuell Ihr Arbeitstag bei Bayern 3 aus?
Ich komme um 3.40 Uhr ins Funkhaus. Dann stürze ich mich auf all das, was unsere Reporter geschickt und was die Nachrichtenagenturen seit dem Abend geschrieben haben. Das Wichtigste kommt dann auch gleich in meine erste Sendung, die um 5 Uhr läuft. Danach geht es im 30-Minuten-Takt weiter. Nachrichten präsentieren, die Sendungen neu zusammenstellen, Themen auswechseln oder neu bearbeiten und immer die neuesten Nachrichten im Blick haben. Um 10 Uhr ist meine letzte Sendung.
Gab es auch schon mal die eine oder andere Information, bei der Sie nicht sicher waren, ob sie richtig ist und gebracht werden sollte?
Bei uns im Bayerischen Rundfunk gibt es eine Reihe von Sicherungsmechanismen. Jede Meldung wird von mir und noch von einem zweiten Redakteur gelesen. Kommt dem etwas nicht richtig vor, wird noch der Chef vom Dienst gefragt oder beim Reporter oder den Behörden selbst angerufen, ob das denn wirklich alles so sein kann. Und wichtig, nicht jede Eilmeldung wird bei uns sofort gesendet. Lieber nochmal ein paar Minuten auf eine zweite Quelle warten und auf der sicheren Seite sein.
Ihre Moderatorenkollegen versuchen manchmal, Sie vor Beginn der Nachrichten ein wenig aus dem Konzept oder zum Lachen zu bringen.
Da haben Sie recht. Sie versuchen es hin und wieder und haben es aber noch nicht geschafft. Wir stehen zu fünft im Studio. Da passiert während der Nachrichten um mich herum so viel, was ich auch noch aus dem Augenwinkel wahrnehme. Ohne Konzentration und einem mentalen Umschaltknopf auf Ernsthaftigkeit wäre das sehr schwierig.
Verfolgen Sie im Urlaub weiterhin alle Nachrichten? Oder gehört das dann zum Abschalten, eine Weile nicht zu wissen, was in der Welt vor sich geht?
Urlaub ist nachrichtenfreie Zone. Klar, wenn ich im Ausland bin, schaue ich schon BBC, CNN oder Deutsche Welle TV und lese vielleicht hin und wieder eine deutsche Tageszeitung. Aber ich leiste mir den Luxus, auch mal eine Woche oder zwei oder drei nicht darüber nachzudenken, wie ich ein Thema aufbereitet hätte. Ich finde es wichtig, im Urlaub abzuschalten. Mich dann telefonisch oder via E-Mail zu erreichen, ist wirklich schwierig. Ich bin tatsächlich weg, örtlich und geistig.
Was haben Sie aus Ihrer Tätigkeit in der Nachrichtenredaktion für Ihr eigenes Leben gelernt?
Vor allem Ruhe. Dahingehend hat mich die Arbeit sicherlich geprägt. Klingt etwas widersprüchlich, aber man muss sich das so vorstellen. Im News Center kann es hektisch und laut zugehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du dich davon anstecken und machst dich verrückt, oder du atmest einmal durch und triffst dann eine Entscheidung. Und letzteres ist meistens auch privat die bessere Option.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören einen Text über Ralf Schäfer, der in seiner Firma jede Menge Glückskekse produziert. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Glücksproduktion am laufenden Band. Ralf Schäfer besitzt die größte Glückskeks-Backmaschine Europas. Manchmal versteckt er sogar Liebesbriefe in den Keksen. Ein Glückspilz ist Ralf Schäfer auf jeden Fall. Besser tituliert man ihn aber als Glückskeks. Im doppelten, wahrsten Sinne des Wortes. Zum einen, weil er im Jahr 2002 mit dem Kauf der größten Glückskeks-Backmaschine Europas eine gute Investition gemacht hat. Zum anderen, weil sich der Geschäftsmann aus Deutschland seitdem beruflich ständig mit Lebensweisheiten zum Thema Glück beschäftigen darf. Die Sprüche in seinen Keksen stammen zum Großteil von ihm selbst. Diktiergeräte liegen überall bereit. Ich habe auch eines auf der Toilette, gibt der 54-Jährige zu. Keine Idee soll ihm verloren gehen. Schließlich braucht er für eine Bestellung an die 600 verschiedene Sprüche. Seine Firma Schäfers Süße Werbung hat der Unternehmer 1986 gegründet und dort zunächst nur Bonbons oder Gummibären verarbeitet. Weil die Glückskekse seines bisherigen Lieferanten Ralfs Geschmack nicht entsprachen, entschied er sich, das Gebäck selbst zu produzieren. 1 Million Stück und mehr verlassen in guten Monaten seine Firma. Die Keksproduktion macht inzwischen 70% des Firmenumsatzes aus, obwohl die Wirtschaftskrise auch vor Glückskeksen nicht Halt macht. Wir haben heute immer noch nicht den Umsatz von vor der Krise 2008 erreicht, so Schäfer, der sich trotzdem optimistisch gibt. Der Unternehmer beliefert vor allem Firmenkunden, die mit einer witzigen Idee und guten Sprüchen auf sich aufmerksam machen wollen. Banken verstecken Gutscheine über Geldbeträge in den Knabbereien, damit Kunden ein Konto bei ihnen eröffnen. Eine Firma, die Hochzeiten organisiert, ordert regelmäßig Glück in der Liebe-Kekse. Darin finden sich dann Botschaften wie »Die wesentlichen Stunden sind die, in denen wir liebten« von Wilhelm Busch. Natürlich erfüllt Ralf Schäfer auch kuriose Privatkundenwünsche. Wir haben schon XXL-Kekse gebacken, in denen ein Liebesbrief oder ein Heiratsantrag versteckt waren. Nicht selten verstehen die neuen Mitarbeiter des bayerischen Unternehmens nicht, was auf den winzigen Zettelchen in fremder Sprache so alles draufsteht. Denn geliefert wird weltweit. Die bayerischen Glückskekse sollen aber nicht nur hübsch aussehen, sondern auch gut schmecken. Es gibt sie in vielen Farben und Geschmacksrichtungen. Den Erdbeerkeks, den Cappuccino-Keks oder zu Weihnachten den Zimt-Glückskeks. Die Grundbackmischung besteht hauptsächlich aus Zucker, Mehl und Wasser. Die Gesamtrezeptur verrät Ralf Schäfer nicht. In einer riesigen Rührmaschine werden bis zu 80 Liter Teig auf einmal vorbereitet, bevor die Maschine kleine Pfannkuchen mit etwa 10 cm Durchmesser backt.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Glücksproduktion am laufenden Band. Ralf Schäfer besitzt die größte Glückskeks-Backmaschine Europas. Manchmal versteckt er sogar Liebesbriefe in den Keksen. Ein Glückspilz ist Ralf Schäfer auf jeden Fall. Besser tituliert man ihn aber als Glückskeks. Im doppelten, wahrsten Sinne des Wortes. Zum einen, weil er im Jahr 2002 mit dem Kauf der größten Glückskeks-Backmaschine Europas eine gute Investition gemacht hat. Zum anderen, weil sich der Geschäftsmann aus Deutschland seitdem beruflich ständig mit Lebensweisheiten zum Thema Glück beschäftigen darf. Die Sprüche in seinen Keksen stammen zum Großteil von ihm selbst. Diktiergeräte liegen überall bereit. Ich habe auch eines auf der Toilette, gibt der 54-Jährige zu. Keine Idee soll ihm verloren gehen. Schließlich braucht er für eine Bestellung an die 600 verschiedene Sprüche. Seine Firma Schäfers Süße Werbung hat der Unternehmer 1986 gegründet und dort zunächst nur Bonbons oder Gummibären verarbeitet. Weil die Glückskekse seines bisherigen Lieferanten Ralfs Geschmack nicht entsprachen, entschied er sich, das Gebäck selbst zu produzieren. 1 Million Stück und mehr verlassen in guten Monaten seine Firma. Die Keksproduktion macht inzwischen 70% des Firmenumsatzes aus, obwohl die Wirtschaftskrise auch vor Glückskeksen nicht Halt macht. Wir haben heute immer noch nicht den Umsatz von vor der Krise 2008 erreicht, so Schäfer, der sich trotzdem optimistisch gibt. Der Unternehmer beliefert vor allem Firmenkunden, die mit einer witzigen Idee und guten Sprüchen auf sich aufmerksam machen wollen. Banken verstecken Gutscheine über Geldbeträge in den Knabbereien, damit Kunden ein Konto bei ihnen eröffnen. Eine Firma, die Hochzeiten organisiert, ordert regelmäßig Glück in der Liebe-Kekse. Darin finden sich dann Botschaften wie »Die wesentlichen Stunden sind die, in denen wir liebten« von Wilhelm Busch. Natürlich erfüllt Ralf Schäfer auch kuriose Privatkundenwünsche. Wir haben schon XXL-Kekse gebacken, in denen ein Liebesbrief oder ein Heiratsantrag versteckt waren. Nicht selten verstehen die neuen Mitarbeiter des bayerischen Unternehmens nicht, was auf den winzigen Zettelchen in fremder Sprache so alles draufsteht. Denn geliefert wird weltweit. Die bayerischen Glückskekse sollen aber nicht nur hübsch aussehen, sondern auch gut schmecken. Es gibt sie in vielen Farben und Geschmacksrichtungen. Den Erdbeerkeks, den Cappuccino-Keks oder zu Weihnachten den Zimt-Glückskeks. Die Grundbackmischung besteht hauptsächlich aus Zucker, Mehl und Wasser. Die Gesamtrezeptur verrät Ralf Schäfer nicht. In einer riesigen Rührmaschine werden bis zu 80 Liter Teig auf einmal vorbereitet, bevor die Maschine kleine Pfannkuchen mit etwa 10 cm Durchmesser backt.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören einen Text über Ute, die ein Teil ihres Hauses an Studentinnen vermietet. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Gassi gehen statt Miete zahlen. Rentnerin Ute, die in ihrem Haus ein Apartment vermietet, erzählt. Dieses Haus alleine zu bewohnen, wäre sowas von unsozial und dumm, sagt Ute, die früher als Ärztin arbeitete. So kam sie zu der Idee, jemanden aufzunehmen, der dafür ihren Hund mitbetreut. Ich habe Hunde sehr, sehr gern. Somit brauche ich Hilfe bei der Versorgung des Hundes. Denn in der Woche 14 bis 18 Mal spazieren zu gehen, ist sehr aufwendig. Ein weiteres Plus der Wohngemeinschaft ist, dass man sich gegenseitig jederzeit helfen kann. 1995 gab Ute eine Anzeige auf unter dem Motto »Biete Wohnung, suche Person, die sich regelmäßig um meinen Hund kümmert«. Die einzigen Kosten, die ihre Mitbewohner tragen müssen, sind die Ausgaben für Wasser und Strom. Als Gegenleistung gehen sie regelmäßig mit der Hundedame Sora spazieren. Ute bevorzugt Studentinnen, da sie als Frau zu ihnen ein angenehmeres Verhältnis hat. Eine der wichtigsten Bedingungen für ein gutes Zusammenleben ist Zuverlässigkeit. Außerdem müssen die Studentinnen Nichtraucher sein. Bislang hatte die Seniorin nur Glück mit ihren Mitbewohnerinnen und hatte zu ihnen ein gutes Verhältnis. Alle blieben mindestens 4 Jahre in der Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, außer sie mussten aus studientechnischen Gründen die hessische Universitätsstadt verlassen. Auch die momentan dort lebende Biologiestudentin Maria fühlt sich wohl und ist glücklich, nach der langen, komplizierten Wohnungssuche in einer so schönen Wohnung zu leben, ohne Miete zu bezahlen. Sie ist die 8. Studentin, die bei Uta eingezogen ist. Mir gefällt es gut. Ich bin glücklich mit Sora und Ute und fühle mich einfach pudelwohl hier, erklärt sie. Da das Konzept noch nicht allgemein bekannt ist, möchte Ute diese Wohnform an den Universitäten bekannt machen. Sie ist der Meinung, dass jedoch das Problem bei den älteren Menschen liegt, da sie gegenüber Jugendlichen und Studenten skeptisch sind. Genau diese Vorurteile will ich abbauen, um zu zeigen, dass diese Wohnform nur von Vorteil ist, sowohl für die älteren Menschen als auch für die Studenten, erklärt sie. Im Gegensatz dazu sind viele Studenten offenbar begeistert vom Projekt Wohnen für Hilfe. Viele möchten das gerne wahrnehmen, schon aufgrund der komplizierten Wohnungssuche und der hohen Mieten. Aus diesem Grund gibt Ute viele Interviews über das Konzept, um es bekannter bei älteren Menschen und potenziellen Vermietern zu machen.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Gassi gehen statt Miete zahlen. Rentnerin Ute, die in ihrem Haus ein Apartment vermietet, erzählt. Dieses Haus alleine zu bewohnen, wäre sowas von unsozial und dumm, sagt Ute, die früher als Ärztin arbeitete. So kam sie zu der Idee, jemanden aufzunehmen, der dafür ihren Hund mitbetreut. Ich habe Hunde sehr, sehr gern. Somit brauche ich Hilfe bei der Versorgung des Hundes, denn in der Woche 14 bis 18 Mal spazieren zu gehen, ist sehr aufwendig. Ein weiteres Plus der Wohngemeinschaft ist, dass man sich gegenseitig jederzeit helfen kann. 1995 gab Ute eine Anzeige auf unter dem Motto »Biete Wohnung, suche Person, die sich regelmäßig um meinen Hund kümmert«. Die einzigen Kosten, die ihre Mitbewohner tragen müssen, sind die Ausgaben für Wasser und Strom. Als Gegenleistung gehen sie regelmäßig mit der Hundedame Sora spazieren. Ute bevorzugt Studentinnen, da sie als Frau zu ihnen ein angenehmeres Verhältnis hat. Eine der wichtigsten Bedingungen für ein gutes Zusammenleben ist Zuverlässigkeit. Außerdem müssen die Studentinnen Nichtraucher sein. Bislang hatte die Seniorin nur Glück mit ihren Mitbewohnerinnen und hatte zu ihnen ein gutes Verhältnis. Alle blieben mindestens 4 Jahre in der Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, außer sie mussten aus studientechnischen Gründen die hessische Universitätsstadt verlassen. Auch die momentan dort lebende Biologiestudentin Maria fühlt sich wohl und ist glücklich, nach der langen, komplizierten Wohnungssuche in einer so schönen Wohnung zu leben, ohne Miete zu bezahlen. Sie ist die 8. Studentin, die bei Uta eingezogen ist. Mir gefällt es gut. Ich bin glücklich mit Sora und Ute und fühle mich einfach pudelwohl hier, erklärt sie. Da das Konzept noch nicht allgemein bekannt ist, möchte Ute diese Wohnform an den Universitäten bekannt machen. Sie ist der Meinung, dass jedoch das Problem bei den älteren Menschen liegt, da sie gegenüber Jugendlichen und Studenten skeptisch sind. Genau diese Vorurteile will ich abbauen, um zu zeigen, dass diese Wohnform nur von Vorteil ist, sowohl für die älteren Menschen als auch für die Studenten, erklärt sie. Im Gegensatz dazu sind viele Studenten offenbar begeistert vom Projekt Wohnen für Hilfe. Viele möchten das gerne wahrnehmen, schon aufgrund der komplizierten Wohnungssuche und der hohen Mieten. Aus diesem Grund gibt Ute viele Interviews über das Konzept, um es bekannter bei älteren Menschen und potenziellen Vermietern zu machen.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.